SRF 2 Kultur.
Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Die Westschweizer Regisseurin Jacqueline Wolff ist gestorben. Jacqueline Wolff war eine der wichtigsten Dokumentarfilmpersönlichkeiten der Schweiz. Vor kurzem erst hat sie im Rahmen des Schweizer Filmpreises in Solothurn den Ehrenpreis für ihr Gesamtwerk erhalten. Heute ist sie 83-jährig nach langer Krankheit gestorben. Jacqueline Wolff hat den Dokumentarfilm maßstäblich geprägt. Warum war sie nicht besser bekannt? Das habe ich kurz vor der Sendung Seraina Rohrer gefragt, die Direktorin der Solothurner Filmtage.
Ich denke, unter den Spezialistinnen und Spezialisten in der Deutschschweiz ist sie schon bekannt. Trotzdem liegt es wahrscheinlich daran, dass Jacqueline Wolff sich vor allem für das Alltägliche interessiert hat. Das heißt, sie hat unspektakulärste Schweiz porträtiert, sie ist Leuten nachgegangen, hat sie beobachtet. Und diese Filme, das waren dann nicht die großen Skandale, die etwas aufdeckten, sondern einfach eben dieses konstante Beobachtende. Und das macht, dass sie eben eher bei den ruhigeren Tönen auch angesiedelt wird.
Sie haben in Solothurn bereits mehrere Filme gezeigt von Jacqueline Wolff, Seraina Rohrer. Woran merken Sie jetzt als Zuschauerin, dass Sie in einem Film von ihr sitzen?
Ich denke, es ist dieser beobachtende Blick. Jacqueline Wolff ist eine Chronistin. Sie schaut hin, sie schaut lange hin. Sie interessiert sich eigentlich auch immer für die einfachen Leute. Das heißt, wenn ich Metzger, Winzer, die Heilsarmee oder auch Handwerker sehe, dann gehe ich davon aus, dass Jacqueline Wolff dahinter steckt. Ganz speziell ist dann auch ihre Beziehung, und die spürt man im Film, zu diesen Figuren. Man merkt dieses Interesse an den Leuten, und ich denke, sie ist wirklich auch so eine, fast schon ein Stück Schweizer Geschichte, weil sie wirklich dieses Beobachtende hat und dieses auch Geduldige mit den Leuten und mit den Details ihres Alltags.
Sie sprechen von der Heilsarmee, von der Metzgerei, die Jacqueline Wolff abbildet hier. Sie bildet also Alltagskultur ab. Hatte sie zu diesen Themen einen besonderen Zugang, weil sie eine Frau war?
Ich denke schon. Ich denke, dass sie vor allem wirklich auch aus der Schweiz hinaus ein Interesse zeigt an dieser Alltagsgeschichte. Und sie hat ja auch dann in den USA sich vertieft aus diesem soziologischen Ansatz oder ethnologischen Ansatz, wo sie wirklich dieses Interesse hat, einfach den Alltag zu beobachten. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch eine Form von weiblichem Blick ist.
Jacqueline Wolff war lange Zeit eine der einzigen weiblichen Filme in der Schweiz. Hatte sie da einen schweren Stand inmitten ihrer männlichen Kollegen?
Also ich glaube nicht, dass Jacqueline Wolff damit ein Problem hatte. Sie wusste immer sehr genau, dass sie das so machen wollte. Trotzdem ist sie wirklich eine ganz große Ausnahme. Es gibt eigentlich kaum Frauen mit so langen Filmografien wie sie. Also wir haben hier fast 60 Filme, kurz, lang, Spielfilm, auch darunter zwei, Dokumentarfilme vor allem. Und da steht sie ganz alleine auf weiter Flur.
Der Schweizer Dokumentarfilm hat derzeit einen wirklich sehr guten Ruf. Ist das vielleicht auch der Strahlkraft von Jacqueline Wolff zu verdanken?
Auf jeden Fall. Jacqueline Wolff hat da wirklich eine Vorreiterinnenrolle eingenommen. Und ich denke, es ist wirklich ihr zu verdanken, dass man so genau beobachtet, genau hinschaut. Und das sieht man auch, wenn man die Dokumentarfilme von heute anschaut, dass ihr Interesse ist, die Schweiz genau anzuschauen, aber auch die Welt genau anzuschauen. Und das brachte eigentlich Jacqueline Wolff auch schon mit. Sie hat einen Blick nach innen geworfen, sie hat aber auch immer wieder einen Blick nach außen über die Landesgrenzen gewagt. Man merkt bei ihr diese Verknüpftheit, auch international. Und das denke ich schon, das hat sich auf das heutige Dokumentarfilmschaffen ausgewirkt. Wir haben Dokumentarfilme, die sehr erfolgreich sind. Mir fällt nur gerade der Film beispielsweise Hiver Nomad ein, der dieses Jahr ja ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer ins Kino gelockt hat, der sich auch getraut, lange dran zu bleiben, zu beobachten, wie dieses Hirtenpaar mit seiner Herde durch die Schweiz läuft. Und das ist auch typisch für Jacqueline Wolff. So etwas hätte auch sie machen können, das Beobachten, das Zeigen und dann trotzdem eine Spannung kreieren. Das ist ihr Stil auch.
Seraina Rohrer, die Direktorin der Solothurner Filmtage über Jacqueline Wolff. Heute ist die Schweizer Dokumentarfilmlegende 83-jährig verstorben. Die Die Offshore-Leaks-Affäre hat es Anfang April aufgedeckt. Große Firmen können massiv Steuern einsparen durch komplizierte Finanzkonstrukte. Steueroptimierung, das wäre eigentlich auch für einfache Lohnempfänger interessant, da bieten sich allerdings nur wenige Möglichkeiten. Und überhaupt, wir lesen zurzeit zwar viel über die Steueroasen, kennen tun wir sie nicht. Christian Flückiger von SRF3, Sie haben sie bereist, die Welt der Steueroptimierung. Wo konkret sind Sie denn da gelandet?
Naja, um Steuern zu optimieren, muss man nicht wirklich in die Ferne schweifen, da reicht die Schweiz und ihre Steuergesetzgebung völlig aus. Zuerst einmal hat mich meine Reise in Büros der Unternehmensberatung von PricewaterhouseCoopers geführt. Dort bin ich dann in zwei verschiedene Rollen geschlüpft, in die des Normalverdieners und die des Reichen. Ich habe meinen Jahreslohn von 92.000 Franken und mein Vermögen von rund 30.000 Franken genommen und dann mit einem Berater durchgespielt, wie und wie viel Steuern ich optimieren kann. Und dann haben wir das Ganze nochmals durchgespielt. Nun aber war ich in der Rolle des Reichen mit einem Einkommen von 400.000 und einem Vermögen von mehreren Millionen. Das wurde dann relativ schnell klar, als Normalverdiener sind die Optimierungsmöglichkeiten deutlich geringer.
Jemand mit einem Durchschnittseinkommen kann also tatsächlich nicht so gut Steuern einsparen, wie befürchtet. Lässt sich das in Zahlen ausdrücken?
Ja, zumindest ungefähr lässt sich das in Zahlen ausdrücken. Als Journalist bin ich nach allen Abzügen dann auf eine Steuerersparnis von 35% gekommen. Im Vergleich zu, wenn ich gar nichts abgezogen hätte, als wirklich vermögende, reiche Person, lag meine Steuersparnis bei dann rund 40%. Und dabei hatte ich noch nicht mal alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Dann kann man also sagen, je vermögender ich bin, desto besser kann ich Steuern sparen.
Ja, ich denke, das kann man sicherlich so sagen. Das liegt auf der Hand. Je mehr Geld vorhanden ist, desto vielfältiger sind die Möglichkeiten. Als reiche Person kann ich zum Beispiel eine Unternehmung gründen und meine Rendite dann dort erzielen. Dann profitiere ich von günstigeren Steuersätzen, als wenn ich das als Privatperson täte. Allerdings muss man auch sagen, der Zugriff auf das Geld ist dann auch eingeschränkt. Und als Reicher bin ich gewissermaßen dazu verdammt, mein Geld gewinnbringend anzulegen, sonst kann ich nämlich keine Steuern sparen.
Wenn wir gerade von Unternehmen sprechen, haben Sie auf Ihrer Steuerreise auch erfahren, wie diese Unternehmen ihre Steuern denn optimieren?
Ja, ich habe mir in erster Linie die globalen Konzerne angeschaut. Diese haben schier unendliche Möglichkeiten. Dazu vielleicht ein Beispiel. Die Kaffeehauskette Starbucks, die musste in Großbritannien in den letzten 3 Jahren keine Einkommensteuer bezahlen. Und das, obwohl die 735 Filialen Café Mocha und Frappuccinos für gerechnet 1,7 Milliarden Franken verkauften.
1,7 Milliarden Franken Einnahmen ohne Einkommensteuer. Wie war das möglich?
Naja, die Filialen in Großbritannien, die mussten ihren Kaffee alle bei der gleichen Starbucks-Tochter im Kanton Watt, also in der Schweiz, kaufen. Für den Handel mit dem Kaffee verlangte diese Tochter dann eine Marge von 20%. Dadurch wurde der Kaffee für die Filialen in Großbritannien so teuer, dass sie keinen Gewinn mehr machten und ergo auch keine Einkommensteuern mehr bezahlen mussten. Der Gewinn, der fiel stattdessen bei der Starbucks-Tochter im Kanton Watt an und dort sind die Steuersätze nur halb so hoch wie in Großbritannien. Das Ganze, das hat einen Namen, das nennt sich Transfer Pricing und ist völlig legal, wenn auch, wie vielleicht dieses Beispiel zeigt, nicht immer wirklich legitim.
Fassen wir zusammen, Christian Flückiger, sonst raucht uns noch der Kopf. Fairerweise könnte man sagen, die Reichen und die globalen Konzerne kommen besser weg bei der Steueroptimierung, aber zahlen die denn dafür auch mehr Steuern in absoluten Zahlen?
Ja, das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. In absoluten Zahlen, ja. Das reichste Prozent der Steuerpflichtigen, das bezahlt beispielsweise 40% der direkten Bundessteuern in der Schweiz. Allerdings geht diese Rechnung nur auf, solange man ausschließlich auf die direkten Steuern schaut. Berücksichtigt man bei der Berechnung der Steuerlast auch indirekte Abgaben, wie etwa Abgaben auf Benzin, Abfallsäcke und vor allem die Mehrwertsteuer, dann bietet sich dann doch schon ein ziemlich anderes Bild. Dann ist es eben vor allem der Mittelstand, der die Steuerlast trägt, denn dieser hat im Vergleich zu den reichsten 10% weniger Spielraum bei der Optimierung der direkten Steuern, aber er berappt eben halt den Löwenanteil an indirekten Steuern. So wird beispielsweise 35% der gesamten Mehrwertsteuer durch den Mittelstand getragen.
Danke, Christian Flückiger. Sie sind für uns unterwegs gewesen in der wilden Welt der Steuerflucht und Ausführliches zum Thema hören Sie am Sonntagabend auf SRF 3 in der Sendung Input ab 20 Uhr. Im Stadtcasino beginnt nämlich da heute Abend das Jazzfestival Basel und der Konzertreigen, das ist zur Tradition geworden, der wird heute von einer Basler Band eröffnet, dieses Jahr vom Basler Saxophonisten David Klein. Und er hat in seine Band Jasmin Tabatabai eingeladen. Sie kennen sie vielleicht besser als Schauspielerin und das ist genau eine ihrer Qualitäten, findet Tabatabai. Sie sagt es im Beitrag von Beat Blaser.
Kann denn Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor Glück.
Nein, neu ist diese Chanson nicht. Zara Leander hat damit Erfolge gefeiert, vor sehr langer Zeit. Für Jasmin Tabatabai ist das Alter des Lieds unwichtig und auch die Art der Begleitung. Sie findet's nicht altmodisch.
Was mir besonders gut gefällt an dieser Art von Musik ist, dass es eine große Zeitlosigkeit hat. Das ist nichts, wo man jetzt das Gefühl hat, in ein paar Jahren ist diese Mode schon wieder vorbei und dann kann man es nicht mehr hören.
Eine Frau wie ihr, findet Jasmin Tabatabai, steht diese Musik gut an. Und sie zeigt eine weitere Facette dessen, was sie zu bieten hat. Denn von Haus aus ist Tabatabai Schauspielerin, überaus erfolgreich.
Ich liebe die Abwechslung, ich mag es gerne, verschiedene Sachen zu machen. Ich sehe mich in erster Linie einfach als Künstlerin und ich habe verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten.
Auch wenn sie es wäre, so wäre es mir gar.
Es sind besondere Lieder, die der Basler Komponist David Klein Jasmin Tabatabai aufs Pult gelegt hat. Lieder, die Geschichten erzählen, die eine andere Zeit heraufbeschwören und sie ist perfekt dafür.
Ich stelle jetzt mal eine ganz freche Behauptung auf. Ich sage bestimmte Musikrichtungen, also alles, was in Richtung Chanson geht oder erzählerisches Lied. Schauspieler haben da einen enormen Vorteil, weil sie es gewohnt sind, fremde Texte sich anzueignen und wirklich mit Leben zu füllen. Und ich finde, das wirklich ein Metier ist, wo man als Schauspieler einen Vorteil hat.
Kennengelernt haben sich Jasmin Tabatabai und David Klein bei der Arbeit zum Film Krebsholm. Sie spielte die Muse von Kurt Tucholsky, er schrieb die Filmmusik und vertonte dafür Texte des großen Journalisten und Schriftstellers. Sie durfte sie singen.
Für mich ist es einfach ein unglaublicher Luxus, wenn dir Lieder auf den Leib geschrieben werden. Das ist so toll, das ist wie wenn eine Rolle für einen geschrieben wird. Besser geht's einfach nicht. Nur ich und das Mikrofon und dann singe ich das Lied. Und das ist wunderbar.
Nach den Dreharbeiten war eine weitere Zusammenarbeit beschlossene Sache. Das Resultat ist die CD «Eine Frau», ein opulent angerichtetes musikalisches Menü vom Allerfeinsten. Und mittendrin Jasmin Tabatabai. Eine besondere Herausforderung, findet sie.
Das ist nicht einfach, da den richtigen Ton zu treffen bei dieser Art von Musik. Machst du zu viel, ist es sofort Schlager, machst du zu wenig, dann stimmt's auch nicht, es muss absolut sitzen. Und es muss trotzdem eine Lockerheit, eine Nonchalance haben. Etwas Unaufgeregtes, was mich immer fasziniert hat an gutem Gesang, ist eben, dass es immer so, wie als würden sie es so nebenbei machen und gar nicht groß drüber nachdenken. Und das ist ja gleichzeitig auch das Schwerste.
Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben?
Jasmin Tabatabai findet den richtigen Ton. Sie ist ein wenig ernsthaft, ein wenig frivol, klingt jazzig, ein bisschen kitschig und lässt sich wohlig einlullen in einem Himmel voller Geigen. Und immer ist sie authentisch, denn wie gesagt, solche Musik steht einer erwachsenen Frau gut an.
Ich weiß, dass ich Bock darauf habe, auf handgemachte Musik, auf zeitlose Musik, auf ernsthafte, erwachsene Musik. Das ist eben eine Eloquenz, ein Witz, ein Esprit. Gerade in den Texten auch, aber auch in den Melodien, wo man sagt, Mann, ist das schade, dass das so weg ist. Es macht auch einfach sehr viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen.
Und so entsteht die ganze Chronik. Skandalös.
Jasmin Tabatabai eröffnet heute das Jazzfestival Basel in der Band des Saxophonisten David Klein. Konzerte gibt's am Barfüsserplatz in Basel noch bis zum 6. Mai.
Musik. weltweit.
Heute ist in Warschau das Museum der Geschichte der polnischen Juden eröffnet worden. Noch vor dem ersten Spatenstich des Baus wurde bereits heftig diskutiert. Über die Ausrichtung und Finanzierung des Museums, aber auch über dessen Sinn und Zweck. Denn auch 70 Jahre nach dem Aufstand des Warschauer Ghettos ist das Verhältnis zwischen Polen und Juden nicht entspannt. David Vogel hat sich mit SRF-Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann über die Museumseröffnung unterhalten.
Genau 70 Jahre nach dem Warschauer Ghettoaufstand wird heute das neue jüdische Museum eröffnet. Mark Lehmann, wie muss man sich dieses Museum vorstellen?
Man muss sich einen gewaltigen Glaskubus vorstellen, der im Sonnenlicht schön grünlich schimmert und durch den sich ein gewaltiger Riss zieht, der das Gebäude von der Decke bis tief in die Erde spaltet. Ein Riss, der den Holocaust, den schmerzhaften Einschnitt in die jüdische Geschichte symbolisieren soll, aber nicht nur, er soll gleichzeitig auch die Teilung des Roten Meers durch Moses symbolisieren, als die Juden aus Ägypten auszogen. Das Gebäude steht auf dem bisher noch einzigen unverbauten Fleck des ehemaligen Ghettos im Zentrum Warschaus. Unmittelbar gegenüber befindet sich das Denkmal für den Ghettoaufstand, das durch den Kniefall von Willy Brandt, des damaligen Bundeskanzlers, bekannt wurde. Und der Bau, der hat nun 6 Jahre gedauert, hat 100 Millionen Euro gekostet. Und ganz allgemein ist man zufrieden mit dem Museum des finnischen Architekten Mahlamäki. Er hat ein positives Echo hervorgerufen.
Sie sagen also architektonisch beeindruckend. Kann man das auch vom inhaltlichen Konzept vom Museum behaupten?
Nun, es soll kein reines Holocaust-Museum sein. Natürlich wird der Holocaust thematisiert, das wäre ja auch nicht anders möglich in Polen, aber das Museum legt auch Wert auf die Darstellung der über 1000-jährigen Geschichte des jüdischen Lebens in Polen. Man wolle zeigen, wie die Juden lebten, nicht wie sie starben, sagte die Museumsleiterin bei der Eröffnungspressekonferenz. Und damit unterscheide man sich von den Konzepten in anderen Ländern. Das Museum wolle den Holocaust bewusst nicht als diesen Kulminationspunkt der jüdischen Geschichte darstellen. Polen solle auch von den Juden in der Welt mit diesem Museum nicht nur als tragischer Ort wahrgenommen werden. Die Stadt Warschau will damit eigentlich eine kulturelle Lücke schließen, denn von der jüdischen Kultur ist hier sonst kaum etwas übrig geblieben.
Über das jüdische Museum wird ja seit Ende der 90er Jahre diskutiert und überhaupt hat Polen ein zwiespältiges Verhältnis zum Judentum, zu den Juden. Einst lebte die größte jüdische Gemeinde Europas in Polen, dann kam die Katastrophe des Holocaust. Wie sichtbar ist denn das Judentum im heutigen Polen? Sie haben es jetzt gerade angedeutet.
Eigentlich praktisch überhaupt nicht mehr sichtbar, muss man sagen. Und das ist schon traurig, wenn man bedenkt, dass es über 1000 Jahre wirklich ununterbrochen jüdisches Leben gab in Polen und das Land ja auch seit dem Mittelalter als Zufluchtsort für Juden aus ganz Europa zur Verfügung stand. 3,5 Millionen Juden lebten vor dem Zweiten Weltkrieg in Polen. Das waren etwa 10% der damaligen Bevölkerung. Warschau war nach New York die Stadt mit der zweitgrößten jüdischen Bevölkerung überhaupt. Daneben kam der Holocaust. 90% der polnischen Juden wurden von den Nazis ermordet. Die Überlebenden, die wanderten großmehrheitlich nach Israel und in die USA aus. Und Polen tut sich immer noch schwer mit der Aufarbeitung des Holocaust. Die Frage beschäftigt, ob man selbst wirklich nur Opfer der Nazis war oder halt doch bis zu einem gewissen Grad auch Mittäter. Der Antisemitismus, der ist in zumindest einem Teil der polnischen Gesellschaft tief verankert, in ländlichen, erzkatholischen Kreisen. Und dann muss man auch sagen, dass er auch von den Kommunisten seiner Zeit geschürt wurde, der Antisemitismus. In den späten 60er Jahren gab es eine heftige, von oben in Gang gesetzte antisemitische Welle, die viele der noch verbliebenen Juden dann zur Auswanderung zwang. Danach gab es praktisch kein Judentum mehr in Polen. Erst zaghaft nun kehrt jüdisches Leben zurück, vor allem dank jüdischen Amerikanern, die nun in Polen Arbeit gefunden haben.
Das jüdische Museum wird ja nicht zufälligerweise heute eröffnet. Heute ist auch der 70. Jahrestag des Ghettoaufstandes. Wie ist denn genau die Erinnerung an diesen heldenhaften Akt der Verteidigung von damals?
Im heutigen Warschau findet man auch hier nur noch wenige Spuren, die daran erinnern. Es ist zum Beispiel auf das Kopfsteinpflaster ist gezeichnet, wo sich die Mauer, die 3 Meter hohe Mauer erhob, die das Ghetto vom sogenannten arischen Teil abtrennte. Fast 500.000 Menschen lebten ja auf dieser kleinen Fläche von vielleicht nur 3,5-4 Quadratkilometern. 100.000 Menschen wurden von Krankheiten und von der Kälte, vom Hunger dahingerafft und die anderen Ghettobewohner wurden ins Vernichtungslager nach Treblinka deportiert. Und eben als so eine Deportationswelle wieder anstand im Frühling 1943, da formierte sich eben dann der Widerstand, der zum Ghettoaufstand führte. Und die deutschen Truppen schlugen diesen Widerstand blutig nieder, brannten das Ghetto ab, sodass der zuständige SS-General in seinem Bericht festhielt, dass es nun keinen jüdischen Wohnbezirk mehr in Warschau gibt. Und seither sind die Spuren tatsächlich weitgehend verschwunden.
Mit dem neuen Museum in Warschau sollen jetzt diese Spuren des Judentums in Polen wieder sichtbar gemacht werden. Der SRF-Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Lokaltermin.
Gleich 3 Schweizer Museen sind nominiert für den Europäischen Museumspreis. Er wird im Mai verliehen. Eines dieser 3 Museen ist die Basler Papiermühle, die vor 2 Jahren neu gestaltet wurde. Dort kann man in Echtzeit mitverfolgen, wie im Mittelalter Papier hergestellt wurde und, wenn man Lust hat, auch gleich selbst mit anpacken. Irene Grütter hat eine Führung mit dem Kurator Stefan Meyer erlebt und war überrascht, welch mächtige Maschinen es braucht und wie viel körperliche Arbeit, um so etwas Feines wie Papier herzustellen.
Wir stehen hier jetzt im Museumshof. Das ist ein Plätzchen zwischen den alten Mühlengebäuden. Unser Museum ist eigentlich verteilt auf 3 alte Mühlengebäude. Die Hauptausstellung und unsere Werkstätte befinden sich in der Galizianmühle, nach dem ersten Papiermacher benannt. Der hat im Jahr 1453 hier in diesem Haus mit der Papierproduktion angefangen. Das weist schon auch ein bisschen darauf hin, wie alt unser Gebäude ist. Das Wasserrad, das ist für uns der Motor eigentlich für unsere Stampfanlage. Im Durchmesser 4,70 m ein Unterschlechtungswasserrad. Das heisst, das Wasser tut im unteren Bereich auf Mühlenradblätter und Kammern treffen und tut so dann das Wasserrad in Gegenrichtung von der Flussrichtung antreiben. Bei der Ausstellung haben wir genügt jetzt vermehrt, dass wir für Besucher Aktivstationen einbauen, wo sie selber können tätig werden können, also Papier schöpfen und drucken und setzen in den Oberstockwerk. Jetzt hier stehen wir in einem Raum, der die Möglichkeit bietet, Workshop durchzuführen mit kleineren Gruppen. Wir befinden uns im Lumpenkeller, wo eigentlich die Papierherstellung ihren Anfang genommen hat. Und zwar hat man hier unten die Lumpen vorbereitet, sodass man hat, aus diesen Lumpen hat können Papierstoff gestampft werden im Stampfwerk vom Mühlenraum. Ausgangsmaterial damals war eigentlich ausschließlich als Lumpenmaterial aus alten Kleidern, aus Tischwäsche, aus Bettwäsche. Erst im industriellen Zeitalter hat man dann einen Ersatzstoff gesucht für die Lumpen, weil sie knapp geworden sind und hat dann entdeckt, dass man Holzfasern kann zu Papier verarbeiten. Die Lumpen sind damals von Lumpensammlerinnen und Lumpensammlern hier in das Quartier gebracht worden. Und dann hat man nach dem Sortieren, allenfalls Waschen, hat man dann die Lumpen zu kleinen Stückchen gerissen. Und das hat man am sogenannten Risstisch gemacht. Zuerst hat man die Leinen und später auch Bauellenlumpen in lange Streifen gerissen. Und dann macht man aus diesen Streifen kleine Stückchen, etwa 5 auf 5 cm, an diesem Senseblatt. So, jetzt haben wir die Lumpenstückchen parat für das Stampfwerk, wo dann das Aufstampfen vom Stoffmaterial zum Faserbrei erfolgt. Wir sehen vor uns den Trog. Es sind 3 ganz schwere Hämmer an diesem Trog an. Die Hämmer werden von einer sogenannten Daumenwelle bewegt. Das ist eine Achse, eine Holzachse, die Zapfen dran hat. Der ganze Ablauf kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie bei einer Musikdose, wo einzelne Nocken die Zunge bewegen, damit es tönt. Hier werden mit diesen Nocken die Hämmer gelüpft und fallen gelassen. Und durch das Schlagen in diese Droge hinein, wird eben erzielt, dass sich die Lumpenstücke im Laufe der Zeit auflösen. Im Hintergrund hören wir jetzt noch das Geräusch vom laufenden Wasserrad. Wir sind jetzt hier im Haus innen. Wir sehen von innen an die Hauptachse, an die sogenannte Königswelle. Und auf der Königswelle ist das Kammrad aufgebaut, ein Holzzahnrad von fast 2 Meter Durchmesser. Und in das Holzzahnrad tue ich jetzt das Gegenzahnrad gerade einkuppeln, so dass unsere Daumenwellen dann von davon laufen und durch das die Hämmer bewegt werden und Föhn verstampfen. Das ist ein Vorgang, der über mehrere Tage erfolgen muss, weil das geht relativ lang. In der Papierherstellung haben wir 2 Papiermacher, die bei uns festarbeiten. Wir haben Leute, die bei der Besucherbütte, die Besucher selber können schöpfen können, die ein bisschen anleiten und unterstützen beim selber Papier herstellen. Unser Papiermacher, der René Vonab, ist jetzt dran, den Büttenstoff wieder aufzuschlagen, aufzurieren mit einem Rierschitt, damit die ganze Mischung in der Bütte stimmt. Wir haben im Wasser etwa 1-1,5% Fasern, die jetzt schwimmen. Man tut das Schöpfchen eintauchen, macht der René jetzt gerade, tut ein bisschen rütteln, damit die Fasern sich schön verteilen auf dem Sieb. Nachher topft das Sieb eine Zeit ab. Nach kurzer Zeit kann man dann den sogenannten Deckel, also das ist das Rähmchen, das auf dem Sieb ist und das Format bestimmen vom Papierbogen, tut man ihn wegnehmen, tut es auf ein zweites Sieb auflegen und schöpft dann gerade den nächsten Bogen. Jetzt ist der Bogen so weit entwässert, dass das Sieb kann mit den Bögen drauf abgegautscht werden, das heisst abgelegt werden auf eine Filzlage. Das braucht aber eine grosse Könnerschaft, damit das so einfach geht. Basler Papiermacher haben weitum am fleissigsten produziert. Sie haben Papier nicht nur für den lokalen Bedarf hergestellt, sondern haben die auch exportiert. Das Basler Papier war bekannt, auch wegen der guten Qualität. Und das hat dann dazu geführt, dass bereits Schüler vom Gutenberg selber auf Basel gekommen ist im 15. Jahrhundert und hier mit einer Druckwerkstatt das erste Mal in Basel gedruckt hat. Papier, die aus der Presse rauskommen, sind im Mittelalter dann in Dachböden aufgebracht worden und dort haben die Frauen vom Haus die aufgehängt, zum Trocknen. Die lufttrockneten Papierbögen sind relativ wellig, die kann man so nicht weiter brauchen, sondern man muss die noch glätten. Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist, sie mit dem Glättehammer zu glätten. Der Glättehammer bei uns, der ist auch über die Daumenwelle betrieben. Und der tut mit einem ganz schweren Metallhammer auf die Bögen schlagen, so dass das Papier schön plan wird. Ganz gefährliche Geschichte eigentlich. Wir müssen immer ganz gut aufpassen, dass das, wenn wir es zeigen zum Demonstrieren, wir machen das nur ganz kurz, dass wir da die Sicherheit gewährleistet haben.
Stefan Meyer hat Sie hier sicher durch die Papiermühle in Basel geführt. Und wenn Sie selbst versuchen möchten, nach mittelalterlichen Methoden Papier zu schöpfen, dann können Sie sich anmelden für eine Führung.
Wechsel von Zürich nach Hamburg. Daniel Kamper wird ab kommendem Herbst verlegerischer Geschäftsführer beim Verlag Hoffmann und Kampe. Seit fast 20 Jahren arbeitet der 42-Jährige beim Schweizer Diogenes Verlag. Er ist Teil der Geschäftsleitung und war, bis zu dessen Tod vor 2 Jahren, der engste Mitarbeiter von Verlagsgründer Daniel Kehl. Lamper unterstützte Kehl bei der Programmgestaltung und Entdeckung neuer Autoren sowie bei der erfolgreichen Wiederbelebung von modernen Klassikern wie Georges Simenon oder F. Scott Fitzgerald. Als Marketingleiter von Diogenes war er für die Lancierung renommierter Autoren wie Paulo Coelho oder zuletzt Martin Walker verantwortlich. Der Hoffmann und Kampe Verlag wurde 1781 gegründet und begann seine literarische Tradition mit Autoren wie Heinrich Heine oder Ludwig Börne. Heute erscheinen hier unter anderem die Werke von Siegfried Lenz, José Saramago und Wolf Haas. Der Kunstkompass 2013 sieht mit Rosemarie Trockel erstmals eine Frau unter den 3 bedeutendsten Künstlern der Gegenwart. Platz 1 auf der jüngsten Rangliste im Manager-Magazin belegt zum 4. Mal in Folge Gerhard Richter. Rosmarie Trockel steht hinter dem US-Künstler Bruce Naumann auf Rang 3. Sie verdrängt damit ihren deutschen Landsmann Georg Baselitz auf den 4. Platz. Der jährlich veröffentlichte Kunstkompass gilt als einflussreiches Barometer der Gegenwartskunst.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.